Also herzlich willkommen in dieser Runde zu unserer Kreistagssitzung. Ich eröffne die Sitzung. Wir wären bei Top 5. Vierter Bericht 9-Plus-Maßnahmen. 5.1 Vorlage der Verwaltung und der Antrag der CDU-Fraktion unter 5.2. Und wenn nichts dagegen spricht, weil es in der Diskussion wahrscheinlich Überschneidungen geben wird, würde ich den Punkt 6, Weiterführung der Buslinien S20, 40, 260 und des On-Demand-Verkehrs Lütti in die Diskussion mit einbeziehen, dass wir beide gleichzeitig aufrufen und debattieren. Wir haben lange über das Thema, über die unterschiedlichen Themen gesprochen. Ich stelle anheim, ob zunächst der Antrag vorgestellt werden soll, der hier gestellt worden ist, zum Thema 9 Plus oder die allgemeine Debatte. Matthias Seestern-Pauli.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich erstmal bei der Verwaltung recht herzlich bedanken für das, was in den letzten Monaten gelungen ist. Ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir dieses Modellprojekt in den Landkreis Osnabrück geholt haben, weil uns auf diese Art und Weise wichtige Erkenntnisse nun vorliegen bzw. auch noch weiter ausgewertet werden können und müssen. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an die Landrätin, die sich dafür maßgeblich eingesetzt hat. Es geht jetzt aber darum, dass man aus einem Modellprojekt die Punkte, die sich bewährt haben, verstetigt. Das bedeutet, sie müssen in den Nahverkehrsplan überführt werden. Und selbstverständlich geht es dann auch dabei darum, die Kommunen dauerhaft mit einzubeziehen. Es ist ja seitens des Kreistagsvorsitzenden schon ausgeführt worden, dass es verschiedene Anträge gibt. Und ich möchte im Namen der Grünen FDP-CDW-Gruppe, aber auch nach Rücksprache mit der CDU, nun einen Antrag wie folgt anpassen. Der Antrag, der seitens der Grünen FDP-CDW-Gruppe eingereicht wurde, hat ja zwei Spiegelstriche. Bei dem ersten Spiegelstrich würde das nahezu unverändert bleiben mit einer Anpassung. Und zwar ist es ja so, dass nach dem Satz um Fortführung der oben genannten Linien zu erwirtschaften, da soll ein Satz eingefügt werden, der da lautet, sofern eine vollständige finanzielle Kompensation hieraus nicht erfolgt, werden hierzu bestehende NNVG-Mittel verwendet. Und dann geht es, wie es im Text geht, weiter. Der zweite Spiegelstrich von uns würde ersetzt werden durch folgende Formulierung. Der Landkreis bietet im Rahmen seiner Möglichkeiten den kreisangehörigen Kommunen die Fortsetzung des Modellprojekts Lütti in eigener Verantwortung an, soweit dabei der Beschluss des Kreistags vom 19.12.2022 zu Top 15, Satz 4, die Bereitstellung weiterer Finanzmittel über den Projektzeitraum hinaus erfolgt, durch diesen Beschluss nicht eingehalten wird. Das wäre eine Kompromissfassung, die es uns ermöglicht, die gewonnenen Erkenntnisse in den Nahverkehrsplan zu überführen, auch die qualitativen Verbesserungen, die aber auch die Wirtschaftlichkeit im Blick behält. Und von daher glaube ich, ist das ein sehr guter Kompromiss, der uns hier gelungen ist. Und ich glaube, da bringen wir den ÖPNV insgesamt weiter nach vorne. Die Frage des Vorsitzenden vorwegnimmt, ich schicke dir das gleich per WhatsApp rüber. Gut, vielen Dank. Ich bitte um Zustimmung.
Ich habe gerade überlegt, wie ich das so schnell mitschreiben kann. Okay, kommt gleich als Papier, höre ich auch. So, weitere Wortbeiträge zu diesem Tagesordnungspunkt. Jetzt die nächste in der Reihe wäre Maren Gut. Und bis sie am Mikrofon angekommen ist, nur der Hinweis fürs Protokoll, dass Annette Gottlieb, unabhängig davon, ob sie im Mitwirkungsverbot ist oder nicht, während der Debatte nicht teilnimmt. Das ist nur wichtig, dass wir das einmal festhalten. Das wird sie beim Nahverkehrsplan auch nochmal.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Anna, liebe Kreistagskolleginnen und Kollegen. 9 Plus beschäftigt uns alle und nicht nur uns, sondern insbesondere auch die Bürgerinnen und Bürger gerade sehr. Ein Projekt, das eine hohe Summe an Bundesmitteln in den Landkreis gebracht hat und deutlich gezeigt hat, wohin die Mobilität der Zukunft geht. Schnellbusse und On-Demand-Verkehre sind gut angenommen worden und selbst von CDU-Bürgermeistern habe ich Rückmeldungen bekommen, dass das Projekt als erfolgreich angesehen wird. Ob es beim Projekt bleibt oder eine nahtlose Fortführung möglich ist, entscheidet sich heute. Was wir heute nicht entscheiden wollten, ist die Fortsetzung des Lütti, da Bramsch und Melle sich aktuell in ihren Räten mit dem Thema befassen. Weil wir eigentlich am Ende die Diskussion durch die Vorwegnahme eines Beschlusses als nicht zielführend angesehen haben. Warum wir uns anders entschieden haben, komme ich gleich noch zu. Was die Busse betrifft, verstehen wir den Unmut der Kommunen. Denn diese führen an, dass hier eine Ungerechtigkeit entsteht und nur einzelne Kommunen bedacht werden. Dazu müssen wir aber auch eigentlich feststellen, dass durch die drei Buslinien immerhin 8 Kommunen und damit knapp ein Viertel der Kommunen berücksichtigt waren. In Bezug auf die Anzahl der partizipierenden Bürgerinnen und Bürger sprechen wir sogar von 27% der Landkreisbevölkerung. Unser Antrag, den Matthias eben modifiziert vorgestellt hat, ist so gestellt, dass ein nahtloser Übergang der Busse vorbehaltlich natürlich der Genehmigung durch die LNVG möglich wäre. Denn wir sehen tatsächlich ein Finanzierungspotenzial durch den Wegfall von Linien, die kaum genutzt werden, die Begrenzung des Angebots zu Randzeiten und vorhandene NNVG-Mittel. Entsprechende Verhandlungen mit den Unternehmen und auch der LNVG soll die Verwaltung daher zeitnah aufnehmen. Aus haushaltspolitischen Gründen wurden wir kurzfristig gezwungen, den Antrag zu modifizieren und doch heute schon über eine Fortführung des Lütti zu entscheiden. Auch um den Kommunen Planungssicherheit zu geben. Vor allem aber unserem eigenen Haushalt. Wir hätten gerne andere Beschlüsse gefasst, haben dazu aber trotz langwieriger Verhandlungen keine Mehrheit für eine befristete Fortsetzung des tollen Projektes gefunden. Deswegen bitten wir um Zustimmung für unseren modifizierten Antrag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Marien. Gut, der nächste wäre Martin Bäumer und dann Herrn Queckemeyer als nächstes in der Liste.
Herr Volzner, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin, was die Vorbemerkung angeht, relativ nah beim Kollegen Volker Brandt. Eigentlich war uns schon vor dem Beginn des Projektzeitraums klar, dass wir irgendwann mal an diesen Punkt kommen würden. Wir haben alle ein bisschen versucht, das zu verdrängen, aber wer sich mit Modellprojekten auskennt, der weiß, der Tag der Wahrheit kommt unweigerlich. Und er kommt auch hier. Denn die Finanzierung ist begrenzt, der Bund hat was angeschoben und die Frage ist, wollen wir dafür sorgen, dass es von alleine mit unserem Geld weiterläuft oder wollen wir da modifizieren? Dabei sind die Erfahrungen, die wir im Rahmen des Projektes Moin Plus machen konnten, nicht alle schlecht. Einige Dinge haben mir persönlich sehr gut gefallen, was die Schnellbusse angeht zum Beispiel, dass man endlich mal ein bisschen Klarheit hatte, gerade am Wochenende, wann denn der Bus nun überhaupt fährt. Denn durch dieses getaktete Schema. Und nehmen Sie mir das nicht übel, dass ich das relativ aus Südkreissicht betrachte, aus Landauer Sicht. Ich wusste immer, wenn ich losfahren will von Landau, dann ist das irgendwann 20 Minuten nach der vollen Stunde. Und wenn ich von Osnabrück nach Hause fahren wollte, dann war das in der Regel am Busbahn, am Hauptbahnhof in Osnabrück auch 20 Minuten nach der vollen Stunde. Und dann war das am Neumarkt ungefähr um halb. Und dann war das hier oder ist das hier am Paradiesweg so ungefähr zur Minute 35. Also diese Klarheit auch über alle Wochentage, glaube ich, waren ein Vorteil. Und auch der Lütti hat, glaube ich, gerade im ländlichen Raum, da wo es bislang keine Angebote gab, und da denke ich hier ganz besonders an Alfhausen, was ja wirklich, was die Angebote im Nahverkehr angeht, ein Stiefkind des Landkreises ist, Angebote geschaffen, die es vorher nicht gab. Aber natürlich hätten wir uns auch im Rahmen der Betrachtung des Projektes Moin Plus gewünscht, und auch da bin ich beim Kollegen Volker Brandt, mal zu erfahren, wie ist das denn mit den Umsteigern? Also sind das wirklich alles Menschen, die jetzt neu auf die Idee gekommen sind, Bus zu fahren? Oder sind das auch aus Landauer Sicht Menschen, die vielleicht bislang die Linie 465 genutzt haben und jetzt erkannt haben, wenn du nicht immer durch Oesede Gildehaus fährst, dann bist du schneller? Wir wissen das leider nicht und ich glaube, das ist ein großes Defizit, was dieses Thema angeht. Und beim Carsharing, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir selbst der Zeitung entnehmen können, dass es in 180 Tagen 637 Buchungen gab. Und weil ich mich mit Zahlen immer ganz gerne beschäftige, habe ich für mich ausgerechnet, das sind ungefähr 3,5 Buchungen pro Tag und bei 10 Autos heißt das, alle 3 Tage wird ein Auto genutzt. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist viel zu wenig. Und außerdem ist es am Carsharing so, dass es am Ende des Tages ja nicht vielen nutzt, sondern vielleicht nur einem oder zwei oder wenn es eine Familie ist, 3 oder 4. Aber großen Segen schaffen wir damit nicht. Und nun stehen wir vor der Frage, wie geht es weiter? Und da muss ich sagen, möchte ich dem Kollegen Volker Brandt von der SPD deutlich widersprechen. Man kann Lütti nicht in der Form weiterführen. Auf keinen Fall. Denn Lütti hilft aktuell 3 von 21 Kommunen. Und die anderen 18 gucken mehr oder weniger in die Röhre. Die, die eine Schnellbuslinie haben, etwas weniger. Aber die, die gar nichts haben, und ich schaue der Kollegin Maike Krüger in die Augen, die da aus Dissen kommt, die fragen sich natürlich, warum sollen wir 2 Jahre in die Röhre gucken und jetzt noch ein weiteres Jahr in die Röhre gucken? Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, das wäre nicht richtig. Deswegen, glaube ich, muss klar sein, Carsharing ist raus. Lütti ist der Vorschlag der Kooperation von CDU, Grünen, FDP und CDW, dass man das den Kommunen anbietet, ob sie das in eigener Regie fortführen wollen. Und auch da muss ich deutlich sagen, das ist viel besser, als das jetzt zu entscheiden und heute zu entscheiden, weil das den Kommunen viel mehr Zeit gibt, darüber nachzudenken, ob sie das wollen. Die 3 Monate verschieben nach hinten sorgen doch überhaupt nicht für irgendeine Erkenntnisgewinn. Die Probleme, die wir heute diskutieren, würden wir auch in 3 Monaten diskutieren. Deswegen muss klar sein, der Landkreis ist, was das Thema Lütti angeht, raus. Und die Kommunen können für sich selber die nächsten 9 Monate entscheiden, ob sie das fortsetzen wollen oder nicht. Und was die Busse angeht, wäre es gut, wenn wir einen Nahverkehrsplan hätten. Wir entwickeln gerade einen. Aber auch da muss klar sein, da müssen diese Schnellbusse integriert werden. Und ich bin am Freitag entgegen meiner üblichen Geflogenheit mit dem Auto hier zum Kreishaus gefahren. Und auf dem Rückweg kamen mir am Dörenberg innerhalb von wenigen Minuten 3 Busse entgegen. Die 465, die 466 und die S40. Und da muss einem doch klar sein, dass man nicht dauerhaft so viele Busse parallel fahren lassen kann, sondern dass man diese Busse wieder eindampfen muss. Und da muss man die Frage entscheiden. Und das gilt für Glandorf und Bad Lahr und für andere Kommunen auf der Strecke gleichermaßen. Will man die Schnellbusse weiterfahren lassen mit der Konsequenz, dass einzelne Haltestellen nicht mehr bedient werden? Oder will man die Schnellbuslinie einstellen und dafür die anderen wieder fahren lassen, aber beide parallel zu fahren und das auch noch zu Lasten der Kommunen, die in dieses Gesamtpaket kein Geld stecken? Ich glaube, das wäre unvernünftig. Und deswegen lassen Sie mich schließen. Sie wissen ja, ich mag Bilder, und was den Lütti angeht, ist das so. Mit Lütti ist das ein Stück weit wie mit Freibier. Wenn man einen findet, der es finanziert, dann kann die Party weitergehen. Vielen Dank.
Marcel Queckemeyer.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, wir wissen alle, wie die Haushaltslage des Landkreises aktuell ist und wie es sich die nächsten Jahre auch noch deutlich weiter negativ entwickeln wird. Sicherlich ist ein Projekt, welches den ÖPNV stärken soll, begrüßenswert. Schnellbusse in den Nahverkehr einzuplanen, ist zu begrüßen. Allerdings, wenn man sich das Projekt Lütti anschaut, ist dieses ohne die massiven Subventionen mehr als unwirtschaftlich. Kosten von mehr als 2 Millionen Euro für 7.000 Bürger, welche Lütti schon genutzt haben, also fast 300 Euro Kosten pro Nutzer und wie die NOZ berichtete, 50 Euro Zuschuss pro Fahrt, ist absolut absurd. Des Weiteren greift der Landkreis in die freie Marktwirtschaft ein und benachteiligt somit Bus- und Taxiunternehmen stark. Sinkende Fahrgastzahlen sprechen dort für sich. Mir wurde von Taxi- und Busunternehmen heute noch berichtet, dass der Lütti zum Beispiel in Schwagsdorf, also der Samtgemeinde Fürstenau, Gäste befördert hat oder auch in Quartenbrück gesichtet wurde, also außerhalb der vorgeschriebenen Gebiete. Abends bei Schützenfesten stellt der Lütti in den Reihen der Taxen und fährt Gäste und ist somit in direkter Konkurrenz zu den freien Unternehmen. Hier werden Unternehmen und besondere Arbeitsplätze bewusst vom Landkreis aufs Spiel gesetzt. Wenn man Moin Plus mit Lütti fortsetzen möchte, so muss man zur Ursprungsidee zurück und das Konzept deutlich überarbeiten. Daher lehne ich die Fortsetzung von Lütti ganz klar ab. Das sollen aber die Kommunen in Zukunft selbst entscheiden, ob sie das fortführen wollen. Die Fortbestehen der Buslinien ist zu befürworten. Danke.
Vielen Dank, Herr Queckemeyer. Michael Lührmann ist der Nächste. Und dann steht auf der Liste noch Birgit Wortmann. Als Nächstes gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Punkt. Oh ja, du warst schon. Nein, alles gut.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, mit dem Zuschlag des Bundes und dem Projekt Mein Plus hat der Landkreis eine Chance erhalten, ÖPNV-Ideen umzusetzen, die im Regelfall allerdings Utopien gewesen wären. Wie schwer, verkrustet und behäbig das System ÖPNV in der Region Osnabrück ist, wurde mir als Wallenhorster sehr deutlich. Dies diskutieren wir heute, also das Gesamtsystem, noch an einer anderen Stelle. fehlende finanzielle Mittel, unterschiedliche Stichtage von Konzessionen, unklare Finanzierungsgebilde, Zuständigkeits- und Aufgabenzuschnitte und die Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück als zentrales Oberzentrum sind nur einige der vielen Baustellen, die den ÖPNV in der Region Osnabrück so komplex machen. Welche Verkehrsangebote gehören zur Grundversorgung und werden vom Landkreis finanziert? Und wo kann eine Gemeinde zusätzliche Angebote ausbauen und dafür die entsprechenden Mittel bereitstellen? Eine grundlegende Frage, die bisher keine abschließende Antwort gefunden, auf die bisher noch keine abschließende Antwort gegeben worden konnte. Umso deutlicher wird hier aber, dass die Fördergelder eine einmalige Gelegenheit geschaffen haben, die normalerweise nicht vorhanden gewesen wäre. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, liegt es an uns in der Kommunalpolitik zu entscheiden, wie wir diese neuen Erkenntnisse und Möglichkeiten nutzen. Wir müssen sorgfältig abwägen, ob und wie wir diese Chance hier heute ergreifen wollen. Die Schnellbuslinien S20, S40 und 260 des Projektes Moin Plus erreichen schon jetzt Fahrgastzahlen, die zu diesem Zeitpunkt in der Höhe nicht zu erwarten waren. Ein, wie ich finde, voller Erfolg in Teilen des Landkreises. Für Bürgerinnen und Bürger anderer Kommunen ist diese Erkenntnis und Diskussion jedoch eine eher theoretische. Fahren doch dort wieder Schnellbuslinien oder gar der Lütti. Nun endet der Förderzeitraum des Projektes zum 31.12. und eine Entscheidung über die Perspektive der Angebote von Mein Plus ist eben notwendig. Klar ist, neue ÖPNV-Angebote haben es insbesondere zum Start schwer und müssen von den Menschen getestet und kennengelernt werden. Aber auch diese innovativen Verkehre müssen heute und in Zukunft eben finanziert werden. Gleichzeitig zeigen die Fahrgastzahlen, dass eben diese Verkehre sich zunehmend etabliert haben. Wir erwarten entsprechend, dass Synergien genutzt werden, indem Parallelverkehre wie auf der S40 abgestellt werden. Um Doppelfinanzierung und Potenziale bei den Fahrgastzahlen zu ermöglichen, haben wir gerade an anderer Stelle diese Forderung wiederholt auch gehört. Beim Stichwort Finanzierung ist es einerseits unabdingbar, die betroffenen Kommunen bei der Gestaltung und Einbettung in die grundsätzlichen Verkehre zu beteiligen. Andersrum müssen die profitierenden Kommunen aber auch einen entsprechenden Anteil zur Refinanzierung der Angebote tragen. Wir von der FDP-CDW-Gruppe ziehen dementsprechend ein erfolgreiches Fazit und stellen fest, dass die Chance Moin Plus zu wichtigen und innovativen Erkenntnissen geführt hat. Grundsätze in der Region zum ÖPNV müssen jedoch dringend, dringend geregelt und geklärt werden, weshalb wir um Unterstützung des vorliegenden geeinten Antrages werben möchten an dieser Stelle. Und da, wir haben ja gerade gehört, teilweise das mit heißer Nadel und über WhatsApp verschickt wurde, sind dabei auch noch zwei Fehler unterlaufen. Zum einen haben wir oben rechts ein Datum, André, das würde ich dich bitten, dass du das in den Beschlussvorschlag einmal anpasst, ein falsches Datum, das müsste der 10.3.25 sein. Und zum anderen ist ein kleines Wort zu viel hereingerutscht, nämlich unter dem ersten Punkt. Im zweitletzten Satz haben wir da ein ausschließlich, dass es zu streichen gilt. Der neue Satz würde entsprechend heißen, sofern eine vollständige finanzielle Kompensation hieraus nicht erfolgt, werden hierzu bestehende NNVG-Mittel verwendet. Das ausschließlich bitte ich einmal zu streichen im Beschlussvorschlag. Vielen Dank.
Dann wäre die nächste die Landrätin.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ganz herzlichen Dank für diese wirklich gute und sachorientierte Debatte. Ja, wir haben tatsächlich sehr herausfordernde Zeiten. Man merkt an den Wortbeiträgen, dass wir, glaube ich, sonst anders diskutieren würden. Wir haben aber auch Zeiten und vor allem leben wir in einem Land mit ganz, ganz vielen Chancen. Die kommunalen Kassen sind angespannt, immer mehr Aufgaben wurden an die kommunale Ebene abgegeben und das ohne angemessene Finanzierung. Das führt zu den Haushaltssituationen, wie wir sie heute vorliegen haben. Der ländliche Raum ist Transformationsraum. Wir merken das auch immer wieder in unseren Vorlagen, in unserem regionalen Raumordnungsprogramm. Das Land, der ländliche Raum, muss die Energiewende stemmen, muss die Übertragungsnetze stemmen und viele, viele andere Dinge. Aber gerechter, fairer Ausgleich, der findet meist nicht statt. Gesellschaftliche Spaltung, das Gefühl von Abgehängtsein wird immer deutlicher, besonders eben bei den Menschen im ländlichen Raum. Bei Brücken und Straßen wissen wir, in Dresden sind wir gerade an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Aber eigentlich wissen wir da, dass wir rechtzeitig investieren müssen, um solche Katastrophen zu verhindern. Langfristig ist das günstiger als Untätigkeit, das wissen wir. Projekte, die nicht ganz so anfassbar sind, wie Brücken oder Straßen, ist die Entscheidung deutlich schwieriger. Und dazu gehört natürlich auch Daseinsvorsorge und Erreichbarkeit. Beim Breitbandausbau haben wir das geschafft. Ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass es Kabel sind oder ob es daran liegt, dass wir da keine Busfahrer brauchen. Aber beim Breitbandausbau werden wir insgesamt fast 500 Millionen investieren, um uns im ländlichen Raum Erreichbarkeit zu leisten. Auch das kostet uns in der kommunalen Hand sehr, sehr viel Geld. Ich freue mich, dass wir diese Riesenaufgabe stemmen und uns da wirklich auch ganz nach vorne gekämpft haben. Der Nachteil nur beim Breitbandausbau, er schafft Erreichbarkeit, aber man kann sich leider durch das Kabel selbst nicht fortbewegen. Wir haben gerade gehört, wir haben durch das Modellprojekt Main Plus wirklich eine Riesenchance erhalten. Und ja, wir haben Dinge ausprobiert, die hätten wir sonst niemals ausprobiert. Und wir haben sehr, sehr viele Dinge geschafft. Und zwar, dass Menschen Erreichbarkeiten hatten und wir haben viele Rückmeldungen, Informationen, nicht nur durch unsere Befragungen, auch durch Zuschriften, dass Menschen Wege gemacht haben, die sonst keinen Weg hätten zurücklegen können. Ja, die Zeit war zu knapp, das wussten wir von vornherein. Das Modellprojekt war zeitlich sehr eng gestrickt. Das fing an mit der Vorbereitungsphase, die eigentlich fast kaum schaffbar war. Ich möchte allen danken, die daran so mitgewirkt haben, dass wir es schaffen konnten. Aber auch jetzt im Nachlauf. Wir haben die Linien erst wenige Monate am Start. Gerade der On-Demand-Verkehr Lütti ist erst noch nicht mal ein Jahr. Erst im Sommer, im Spätfrühling ist er dann ein Jahr am Start. Und es ist sensationell, wie er genutzt wird. Gute öffentliche Erreichbarkeit schafft nicht nur Klimaschutz, sondern verringert Staus, Feinstaub und Flächendruck in Ballungsräumen. Er bedeutet Wertsteigerung im ländlichen Raum, ist ein wichtiger Beitrag und Zugang zur Gesundheitsversorgung, Bildung, Kunst, Kultur und gesellschaftlicher Teilhabe. Damit ist gute öffentliche Erreichbarkeit auf dem Land Lebens- und Arbeitsraumqualität für Menschen und für Unternehmen. Gute ÖPNV bedeutet Fachkräftesicherung und Wettbewerbsvorteil. Es geht darum, den Menschen im ländlichen Raum nicht nur die Lasten zu verteilen, sondern auch Fairness und Zukunftsfähigkeit. Der Landkreis ist originär zuständig für einen guten ÖPNV. Es ist unsere Aufgabe und gleichzeitig unsere Aufgabe, Lösungen vieler Herausforderungen. Der Herausforderung dieser Zeiten, der Herausforderung der Transformation. Ich möchte euch daher wirklich danken, dass ihr zumindest teilweise heute schon den Beschluss fassen wollt, zumindest zeichnet es sich so ab, dass Teile dieses Modellprojektes zumindest erstmal verstetigt werden, um ihn dann wirklich über Kompensation und andere Finanzierungsmöglichkeiten in ein ganz neu gedachtes Modell und System zu bringen. Und ich möchte sagen, zu diesem System, ansonsten konterkarieren sich auch unsere Antworten und das, was wir gelernt haben, tatsächlich. Dazu gehört auch ein On-Demand-Verkehr, denn er ist genau die Brücke, ich weiß nicht, ich glaube, Detert hat das gesagt, immer dann, wenn getaktete Busse zu teuer sind, weil zu wenig Leute mitfahren, dann ist der On-Demand-Verkehr genau richtig. Er ist Zubringer zu den Schnellbuslinien und da möchte ich die nächste Vision mit anbringen. Ich glaube auch, dass uns das autonome Fahren da noch ganz viele Lösungen bringt und wir müssen jetzt das System so aufbauen, dass wir es weiterdenken können, dass es zukunftsfähig wird, dass wir die Erreichbarkeit im ländlichen Raum, das, was uns jetzt so viele Menschen zurückgespiegelt haben, wirklich umsetzen können. Ich danke für die Diskussion. Ich merke, wie ihr euch bemüht und ich freue mich auf die weitere Diskussion in den nächsten Jahren mit euch.
Jetzt schaue ich noch einmal in die Runde bei dem entscheidenden Thema. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann war das Ende der Debatte in diesem Punkt. Und jetzt kommen wir zu der Abstimmung. Die würde ich mal wie folgt angehen. Die Orientierungsvorlage, Top 5.1, 426, nehmen wir zur Kenntnis, haben wir auch mit dieser Debatte zur Kenntnis genommen. Den Top 5.2, Antrag der CDU-Fraktion, 9 plus, hat sich erledigt, weil es einen neu vorgelegten und von Matthias Seestern-Pauli vorgestellten Antrag der CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDW gegeben hat oder gibt, wo wir die Daten, Michael Löhmann hat noch auf Korrekturen hingewiesen, wo wir die Daten geändert haben, wo wir das Wort ausschließlich gestrichen haben und ein korrektes Datum. Dementsprechend stehen zwei Anträge unter Top 6, Weiterführung der Buslinien im Wesentlichen, stehen zwei Anträge, die sich gegenseitig ausschließen, weil nur einer kann am Ende die Mehrheit bekommen zur Abstimmung. Und ich würde mal sagen, dass ich den Antrag CDU, Bündnis 90, die Grünen, FDP, CDW, dass ich den nochmal vorlese, weil der eben auch kurzfristig eingebracht worden ist und den als erstes zur Abstimmung stelle. Also, Antrag betreff 9 plus. Zwei Punkte, die Buslinien S20, S40 und 260 werden zum 01.01.26 in den Nahverkehrsplan übernommen und fortgeführt. Deshalb sind diese Linien in die aktuellen Planungen zum Nahverkehrsplan 5.0 aufzunehmen. Es sollen Parallelstrukturen abgeschaltet oder die drei genannten Linien in die bestehenden Linien ganz oder teilweise ergänzend integriert werden, um finanzielle Kompensationen zur Fortführung der oben genannten Linien zu erwirtschaften. Sofern eine vollständige finanzielle Kompensation hieraus nicht erfolgt, werden hierzu bestehende NNVG-Mittel verwendet. Hierzu soll die Verwaltung unverzüglich mit den Busunternehmen in Verhandlungen eintreten. Zweitens, der Landkreis bietet im Rahmen seiner Möglichkeiten den kreisangehörigen Kommunen die Fortsetzung des Modellprojektes Lütti in eigener Verantwortung an. Soweit dabei der Beschluss des Kreistages vom 19.12.22 zu Top 15 Satz 4, die Erklärung, die Bereitstellung weiterer Finanzmittel über den Projektzeitraum hinaus erfolgt durch diesen Beschluss nicht, Klammer zu, eingehalten wird. Das stelle ich jetzt zur Abstimmung. Vom Prozedere höre ich keinen Widerspruch. Wer diesem Antrag folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimme. Jetzt zählt man einmal die Gegenstimme. Einmal die Hände richtig in die Höhe. Bei 20 Gegenstimmen, Enthaltungen. Bei 20 Gegenstimmen mehrheitlich so angenommen. Damit hat sich der Antrag der SPD-UWG-Gruppe Weiterführung 9 plus nach meinem Verständnis erledigt. So viel zu den Tagesordnungspunkten zusammengefasst debattiert, 5 und 6. Jetzt wären wir beim Tagesordnungspunkt 9. Und den Tagesordnungspunkt 9, auch da würde ich Ihnen Vorschlag machen, würde ich in der Vorstellung zusammenfassen mit 10, 11 und 12. Finanzierung der Notarztstandorte im Landkreis, die Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen, die Verhandlung der bestehenden Notarztverträge und die Besetzung der Notarztfahrzeuge ab Januar 26. Eine sehr technische Form, aber sicherlich ausgelöst auch durch die Situation im Gesundheitsbereich und das Verhalten der Nils-Steensen-Kliniken mit den unmittelbaren Auswirkungen an verschiedenen Standorten, wie wir es hier mehrfach besprochen haben. Mit dem Top 9 strebt der Landkreis eine Finanzierung des notärztlichen Personals an, und zwar anders als jetzt. Jetzt sollen die Defizite bei den Vertragspartnern aufgefangen werden, und zwar nur für die Standorte, die natürlich nicht gekündigt worden sind. Nils Steensen hat ja auch Standorte gekündigt. Mit dem Top 10 strebt der Landkreis dann an, dass der Kreistag der Verwaltung den Auftrag erteilt, insbesondere mit den Krankenkassen Gespräche zu führen, um Lösungsmöglichkeiten auszuloten. Wenn das aber nicht funktioniert, dann eben auch ein Schiedsgerichts- oder Schiedsstellenverfahren, heißt es technisch, vorzubereiten. Top 11, da bittet die Verwaltung um einen Auftrag, dass sie die Vergütungsstruktur neu verhandeln kann. Das muss man insofern verstehen, dass der Top 11 eigentlich aufbaut auf dem Top 9, wo wir über andere Vertrags- und Defizitabdeckungen sprechen. Und deswegen sollen hier neue Verträge ausgehandelt werden mit den Beteiligten. Und der Top 12, da geht es eigentlich darum, wer soll für uns denn die Dienste vor Ort betreiben? Wir wollen eine Ausschreibung vorbereiten, aber wenn man von vornherein weiß, dass die Situation defizitär ist und keiner für den Ausgleich sorgen kann, dann wird sich auch keiner bewerben. So baut ein Punkt, glaube ich, auf den anderen auf. Technische Darstellung, einmal nach innen, einmal nach außen gerichtet, aber natürlich mit politischer Rückendeckung soll die Verwaltung handeln können. So würde ich mal in meinen Worten diese Tops zusammenfassen. Weitere Wortmeldungen dazu, oder gibt es Wortmeldungen dazu? Gerne. Dann steigen wir in die Debatte ein. Maria Entrop-Henemann fängt an. Aber bitte gerne alle Punkte auch ruhig zusammen. Das wäre... Ja.
sehr geehrte Frau Landrätin, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben uns in unserer Dezember-Sitzung hier schon damit befasst, dass die Träger von 6 Notarztstandorten erhebliche Kosten- und Aufwandssteigerungen geltend gemacht hatten und in der angespannten finanziellen Situation das nicht mehr tragen können, wozu sie auch nicht verpflichtet sind, denn die Kosten haben für den Landkreis auch nur durchlaufenden Charakter. Kostenträger sind ja eigentlich die Krankenkassen. Aber die Aufgabe gehört dem Landkreis, dieses sicherzustellen. Jetzt konnte bislang keine Einigung erzielt werden über die Übernahme mit den Krankenkassen. Es handelt sich um eine Summe von gut 1,6 Millionen. Bislang liegt nur eine Einigung über 50% vor. Und jetzt wird zum einen noch geprüft, ob da noch Synergieeffekte sind. Das heißt, ob zum Beispiel ein Notarztstandort die Ärzte tagsüber auch anders einsetzen kann und nicht nur bereithalten muss. Und die Krankenkassen stellen auch in Frage, ob überhaupt 7 Notarztstandorte nötig sind. Aber der Landkreis, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, hält diese Standorte für sachgerecht, da diese Anzahl in den vergangenen Jahren auch im Bedarfsplan entsprechend festgelegt wurden und von den Kostenträgern auch akzeptiert worden sind. Jetzt muss über diese 50% noch eine Einigung erzielt werden. Was hat sich geändert seit Dezember? Zum einen haben wir die unglückliche Situation, dass jetzt die Nils-Steensen-Kliniken 2 Standorte zu Ende 2025 gekündigt hat, Osterkappeln und Ankum. Und zum anderen haben wir jetzt eine juristische Stellungnahme dazu vorliegen, ob der Landkreis denn diese Differenzbeträge bezahlen darf. Und diese juristische Stellungnahme sagt, die Pflichtaufgabe Rettungsdienst, die hat Vorrang vor diesen Vereinbarungen, dass man nur noch das Geld zurückbekommt. Und unter diesem Eindruck der Rechtssicherheit plädiert meine Fraktion auch dafür, dass wir dieser Vorlage zustimmen und beschließen, dass der Landkreis den finanziellen Mehrbedarf übernimmt. Natürlich gleichzeitig mit den Krankenhäusern vereinbart, wenn die Kassen dann doch noch bezahlen, dass das Geld dann hier bleibt und nicht doppelt an die Krankenhäuser geht. Das war jetzt der Tagesordnungspunkt 9 und dann gehen natürlich die Verhandlungen mit den Krankenkassen weiter. Dazu verhält sich dann der Tagesordnungspunkt 10. Da beauftragen wir die Verwaltung, weitere Gespräche zu führen. Möglicherweise wird es dann nötig sein, ein Gutachten zu beauftragen. Die Krankenkassen haben wohl angeboten, dass man gemeinsam den Gutachter aussuchen und auch den Umfang des Gutachtens, was jetzt begutachtet werden soll, festlegen darf. Wenn man sich jetzt mit den Krankenhäusern aber nicht einig, wird es wahrscheinlich zum Schiedsverfahren kommen und auch dann wird ein Gutachten fällig werden. Dann hat man aber nicht mehr das Mitspracherecht. Aber ich glaube und ich habe Vertrauen in das Verhandlungsgeschick der Verwaltung, dass sie das jetzt hier weiter auf die Schiene bringt. Und dann haben wir, wie schon gesagt, gerade den Tagesordnungspunkt 11. Da geht es darum, dass die Vergütungsstrukturen mit den Krankenhäusern neu zu verhandeln sind. Bislang ist es nämlich so, dass die Krankenhäuser für ihre Notarztgestellung immer Pauschalen bekommen, je nach Einsatz. Das heißt, das Krankenhaus, was viele Einsätze fährt, bekommt viel Geld und das Krankenhaus, was weniger Einsätze fährt, bekommt weniger Geld. Das ist insofern ungerecht, als die Vorhaltekosten ja ungefähr gleich sind. Der Notarzt muss da sein und der Fahrer, der das Auto gestellt, deswegen sollen hier jetzt mit den Krankenhäusern Verträge abgeschlossen werden, die hier eine neue Abrechnungssystematik reinbringen. Und mit diesem Beschlussvorschlag wird die Verwaltung dazu ermächtigt. Und dann haben wir den ärgerlichen Tagesordnungspunkt 12, das nämlich die Notarztstandorte in Ankum und Osterkappeln neu besetzt werden müssen. Die Notarztrettung, das wissen wir jetzt, ist eine Aufgabe des Landkreises, da ist was zu tun. Und deswegen beschließen wir jetzt mit der Vorlage die Ermächtigung, dass die Verwaltung nach Ausschreibung und Vergabeprüfung die Aufträge vergeben kann. Welches Konstrukt hier letztlich zum Tragen kommt, das wissen wir noch gar nicht. Ne? Vielleicht bietet Nils Steensen am Standort Ankum zu geänderten Finanzierungsbedingungen wieder was an, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man so eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben rufen, wie etwa am Standort Bramsche. Vielleicht muss am Ende sogar der Landkreis selber mit passendem Personal durchführen und organisieren. Das ist jetzt alles noch fraglich, aber ich gehe davon aus, dass die Verwaltung uns da auf dem Laufenden halten wird, wie es da jetzt weitergeht. Meine Damen und Herren, wir stehen inmitten eines durchgreifenden Wandels im Bereich der Daseinsvorsorge Gesundheit. Die hier angesprochenen Tagesordnungspunkte stellen nur einen Teil der Probleme dar, mit denen wir im Landkreis konfrontiert sind. Aber wir von den Grünen finden, dass die Verwaltung in all diesen Punkten sehr engagiert und umsichtig handelt, und wir danken dafür.
Vielen Dank, Maria Entrup-Hennemann, für diesen Wortbeitrag. Noch ergänzend dazu, die Vorhaltekosten sind von jedem Standort irgendwie vergleichbar, aber wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja am Ende, wir wollen helfen und am Ende Menschen versorgen, und das ist ja kein Wirtschaftsbetrieb, und deswegen kann es nicht davon abhängen, wie viele Einsätze man fährt, und deswegen ist es, glaube ich, richtig, diesen Weg zu gehen und dann nach einer guten, verträglichen Lösung zu suchen. Weitere Wortmeldungen hierzu? Detort, nochmal Wange. Bis Detort das Mikrofon erreicht, gibt es noch weitere Wünsche? Dann würde ich die Rednerliste nach den Wortbeiträgen von Detort voraussichtlich schließen.
Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei Maria erklären, weil die hat eigentlich mehr oder weniger meinen Beitrag vorweggenommen. Deswegen erspare ich euch das, dass ich das nochmal alles wieder vortrage. Du hast das eigentlich sehr gut dargestellt, und deswegen kann ich da nicht viel zufügen, außer dass wir den Anträgen entsprechend zustimmen werden, als SPD-UWG-Gruppe, aber natürlich auch damit verbunden. Und ich glaube, das ist etwas, was alle Bürger und Bürgerinnen im Landkreis Osnabrück wichtig ist, dass wir alles dran setzen werden, dass die Notarztstandorte erhalten bleiben, sodass jeweils bestmöglichst eben auch dann der Notarzt zur Verfügung stellen. Wenn wir auch alle wissen, dass wir auch eben, und das möchte ich an der Stelle nochmal deutlich sagen, eben auch unsere Notfallsanitäter hervorragend ausgebildet sind und eben den Großteil der Arbeiten erledigen. Aber das Thema Notarztgestellung und alles, was damit zusammenhängt, habe ich in der Zeit, wo ich mit Malte Stokowski was zusammen zu tun hatte, aber auch vorher mit Winfried Wildens, danke, da, man, wenn ich mehr da bist vergessen, das ist so. Deswegen. Und da eben in guten Händen ist, und dass wir da gemeinsam auch mit dem Ausschuss dranbleiben zur Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger im Landkreis. Danke.
Vielen Dank, Detert. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann würden wir in die Beschlussfassung über die vier Punkte eintreten. Top 9, Finanzierung der Notarztstandorte im Landkreis. Hier geht es um die angesprochene Umstellung, das heißt auf eine Zuschussvariante, auf eine Defizitabdeckung. Den Beschlussvorschlag haben Sie vor sich liegen. Wer den so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen. Top 10 wäre dann die Entgeltverhandlung mit den Krankenkassen, um da eine Lösung hinzubekommen. Welche Kosten werden anerkannt, welche nicht? Beschlussvorschlag haben Sie vor sich liegen. Wer dem so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit einstimmig so beschlossen. Top 11, Verhandlung der bestehenden Notarztverträge, baut auf Top 9 auf. Beschlussvorschlag haben Sie vor sich liegen. Wer dem so folgen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, damit auch einstimmig so beschlossen. Und dann die anstehende Vergabe, die dann die zwingende Folge ist, weil Standorte gekündigt worden sind und wir gar nicht wissen, wie es sich weiterentwickelt. Den Vorschlag zum 1. Januar 2026 haben Sie auch vor sich liegen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimme, Enthaltung, auch hier einstimmig so beschlossen. Vielen Dank dafür. Jetzt werden wir bei Tagesordnungspunkt 16 neu. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kreishaus. Da spare ich mir eine Einführung, weil dieses Thema intensivst diskutiert worden ist bis dato und auch es ist intensiv darüber debattiert worden. Es wurde auch in der Presse ausführlich dargestellt. Deswegen würde ich sofort sagen, wir haben hier eine Orientierungsvorlage zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und einen Antrag der CDU-Fraktion. Zur ordnungsgemäßen Vollständigkeit der Debatte würde ich die Fraktion bitten, den Antrag vorzustellen. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Kreishaus, Vorstellung des Antrages der CDU-Fraktion zu diesem Tagesordnungspunkt. Vormals 18, jetzt 16.
Sehr geehrter
Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei kurze Worte zur Einleitung und Vorstellung dieses Antrags. Wir haben eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erlebt in den letzten Wochen, Tagen, müsste man fast sagen, die zumindest inhaltlich nicht dem entspricht, was wir von einer unabhängigen Bewertung erwartet hätten. Und weil wir das so erwartet haben, haben wir dem auch bereits im Dezember nicht zugestimmt. Letztendlich ist das eine Hochrechnung von Zahlen gewesen, die uns aber eins offenbart hat. Und das ist der Umstand, dass es kalkulierte Sanierungskosten für die Minimalvariante der Kreislaufsanierung gibt, die darauf Stand 2020 mit 26,5 Millionen Euro beschrieben werden. Und wir haben bei der Einbringung des Haushaltes, wir werden gleich hier die Debatte über den Haushalt führen, wir haben bei der Einbringung des Haushalts, das war auch im Dezember, gehört, dass wir uns in Bezug auf den Kreishaushalt an einem Kipppunkt befinden. Dass wir also davor sind, dabei sind, zu kippen mit unserer finanziellen Leistungsfähigkeit, die hier besteht oder eben nicht besteht. Und aus diesem Grund haben wir uns auch nach den neuen Erkenntnissen oder Nichterkenntnissen, wie auch immer man das nennen will, und vor allem den Blick auf die Haushaltszahlen und das damit verbundene mangelnde Vertrauen auch in die vorgelegten Zahlen der Sanierung, die uns hier präsentiert werden, dazu entschieden, dass wir die Sanierung hier durchführen wollen, die notwendig ist und die diese Wirtschaftlichkeitsberechnung auch konkret auf Seite 20 der Präsentation beschreibt. Und das, was im Antrag steht, ist im Prinzip der Inhalt von Seite 20 der Präsentation, nämlich die Sanierung in der Minimalvariante unter Berücksichtigung von Brandschutz und unter Berücksichtigung von notwendigen technischen Ertüchtigungen. Wir sind der Meinung, dass wir damit eine längere Nutzungszeit erreichen, die in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit 15 Jahren beschrieben ist, mindestens, und daher bezogen auf die Nutzungsmöglichkeiten, auf die Chancen, die sich dann im Anschluss ergeben, alle Möglichkeiten weiter belassen und eröffnen. Man kann ganz einfache Berechnungen anstellen, wie viel Kosten das pro Jahr bedeuten, wenn ich 30 Millionen Euro beispielsweise ausgebe und die auch für 15 Jahre nutzen kann, oder wenn ich 100 Millionen Euro ausgebe und 40 Jahre weiter nutze. Das ist eine einfache Dreisatzberechnung. Und wenn ich jetzt sage, natürlich bei einer Minimalsanierung muss ich nachher möglicherweise neu bauen oder kernsanieren, bedeutet das aber, dass ich die Nutzungszeit, die ich gewonnen habe, hinten wieder dranhänge. Die ist ja nicht limitiert auf das, was am Anfang da war. Und deshalb meine ich, passt es gut in die Zeit, dass wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und hier das machen, was notwendig ist. Und das wäre die Sanierung in der Minimalvariante. Damit genügen wir dem, was hier auch unser Haushalt letztendlich zulässt. Und das ist die Position, die wir hier vertreten. Alles andere halten wir auch vor dem Hintergrund des ewigen rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln mit irgendwelchen Kostenprognosen, die letztendlich kein Mensch mehr glaubt. Das ist das Einzige, was wir für realistisch halten. Eine Bemerkung noch am Schluss. Wer sich diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ansieht, der sieht dort auf den Cent genau ermittelte Zahlen für 5 verschiedene Varianten. Im Dezember hieß es noch, eine Neubauvariante wäre gar nicht kalkulierbar. Da frage ich mich jetzt, woher kommen jetzt auf den Cent genau ermittelte Zahlen? Also ganz ehrlich, wer dem noch folgen kann, wer das noch glauben kann, was da aufgerufen wird, das, was man im Dezember noch nicht wusste, ist jetzt innerhalb von 2 Wochen aus der Versenkung hochgestiegen, der verfolgt da letztendlich möglicherweise andere Motive. Wir jedenfalls wollen den Haushalt schonen des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die es letztendlich über die Kreisumlage bezahlen müssen. Und deshalb sprechen wir uns hier ganz klar dafür aus, die Minimalvariante zu wählen. Dankeschön.
Vielen Dank. Dann steigen wir in die Debatte ein. Herr Queckemeyer hat sich zu Wort gemeldet. Dann Marien Gut.
Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe CDU, ich bin erstaunt über diesen Sinneswandel. Ich kann mich daran erinnern, dass wir von der AfD genau diese Sachen gefordert haben. Wir wollten den Stopp der Kreislaufsanierung und auf das Minimalste wie Brandschutz das eindämmen. Und da wurden wir noch vor einem halben Jahr ausgelacht. Ich bin froh, dass Sie jetzt einen Kurswechsel einfahren, dass Sie diesen eingeläutet haben, dass Sie auch mal Vorschlägen der AfD anscheinend folgen. Und deswegen bedanke ich mich dafür und unterstütze Ihren Antrag. Danke.
Jetzt, Moment, ich hatte nicht gesehen, wer als nächstes dran ist. Mal reden, wenn es nichts ausmacht. Michael Lührmann zuerst, dann Andreas Timpel, der sich auch gemeldet hatte. Sorry, hatte ich nicht gesehen. Und dann du in der Reihenfolge.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Frau Landrätin, an dieser Stelle sieht man ziemlich eindeutig, was passiert, wenn man mit einfachen Wahrheiten versucht, hochkomplexe und schwierige Sachverhalte zu beantworten. Dann sind es nämlich diejenigen vom rechten Rand, die glauben, dass sie eben mit diesen einfachen Wahrheiten diese komplexen Fragen beantworten können. Und so einfach, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es nicht. Und so einfach, sehr geehrter Herr Quenkemeyer, haben wir es uns auch nicht gemacht. Und so einfach haben wir, ehrlicherweise, haben es auch die Kolleginnen und Kollegen der Christdemokratie hier im Kreistag, haben sie es sich ebenfalls auch nicht gemacht. Denn sie waren in den diversen Arbeitskreissitzungen, die seitens der Landkreisverwaltung, in den diversen Ausschusssitzungen seitens der Verwaltung, in den diversen Prüfungen, die stattgefunden haben, jeweils anwesend, haben sich mit den Dingen konstruktiv auseinandergesetzt und kommen jetzt zu einem Schluss, den ich aber an dieser Stelle allerdings nicht unbedingt teilen kann. Aber dafür habe ich mein Skript vorbereitet und ich habe es jetzt häufig genug irgendwie um die Ecke geschmissen. Heute halte ich mich mal dran. Spannend, das habe ich so nicht erwartet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker beschäftigen wir uns, wie gerade beschrieben, seit 2019 mit den gravierenden Mängeln dieses Kreishauses. Den mangelnden Brandschutz, der veralteten technischen Gebäudeausstattung und der Bauschadstoffbelastung. In vielen verschiedenen Formaten, Ausschüssen, Arbeitskreisen zugegeben, ohne jegliche Beschlusskompetenz und Kreistagen haben wir uns bis zur Leistungsphase 5 und 6 die Sanierung im Bestand haben wir begleitet und diskutiert. Wir haben dazu bereits Entscheidungen getroffen, die notwendig sind, uns jedoch viele Jahre begleiten werden und große finanzielle Auswirkungen haben. Entscheidungen, die in Zeiten getroffen werden, die von immer wachsenden Unsicherheiten und sich schneller und schneller veränderten Rahmenbedingungen geprägt sind. Entscheidungen, bei denen wir uns alle sicher einig sind, dass wir sie lieber vermeiden würden, wenn wir es doch nun könnten, ohne die Faktenlage zu verkennen. Entsprechend haben wir als FDP-CDW-Gruppe die nochmalige Prüfung und Betrachtung eines Kreistagsneubaus mit Beschluss in der Dezember-Kreistagssitzung unterstützt. Denn eine solche Entscheidung muss sorgfältig abgewogen werden, unabhängig davon, ob sie öffentlich stark kritisiert wird oder eben nicht. Es sind eben öffentliche Gelder und Gebäude, über die wir hier entscheiden müssen. Deshalb haben wir darauf gedrängt, parallel die Leistungsphase 5 und 6 eben weiter fortzuführen. Denn das, was sicher für Kostensteigerungen in dieser Sache führt, wäre eben das Abwarten. Jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, liegt uns die Prüfung der PSPC Public Sector Consultants GmbH vor, die im letzten Ausschuss für Personal und Ordnung vorgestellt wurde. Was ist nun unsere Aufgabe und Rolle in dieser Diskussion als ehrenamtliche KommunalpolitikerInnen? Ich und wir haben diesen Prozess eng begleitet und zusammen mit FachpolitikerInnen aus allen Fraktionen in unter anderem einer Arbeitsgruppe und eben den genannten Ausschüssen mitgearbeitet, die diese Pläne weiterentwickelt. Im Verlauf dieses Prozesses wurden alle grundlegenden Fragen wiederholt gestellt und beantwortet. Die große Skepsis oder Verärgerung, die derzeit bei einigen besteht, wurde von den Fraktionen und deren Fachpolitikern in den früheren Phasen dieses Prozesses jedoch nicht so stark thematisiert. Erst mit den öffentlichkeitswirksamen Bedenken sind es nun auf diejenigen, die sich in den vergangenen Beteiligungen eher zurückgehalten haben, die jetzt aber lautstark alternative Stopps oder 180-Grad-Wenden fordern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Sozialpädagoge und ehrenamtlicher Kommunalpolitiker frage ich mich nun, sind die Forderungen durch Fakten oder durch öffentliche Diskussionen getrieben? Werden die Fraktionen durch fachliche Prüfungen geleitet oder bereiten sie bereits im Vorfeld angeblich öffentlichkeitswirksame Beiträge vor, die wichtige Inhalte aus Ausschusssitzungen jedoch ignorieren? Ich für meinen Teil und wir von der FDP-CDW-Gruppe haben uns entschieden, uns von den Fakten und Einschätzungen der Experten und FachpolitikerInnen leiten zu lassen. Daher habe ich die immer konstruktive Begleitung und Anpassung der Prozesse im Arbeitskreis zur Abwägung berücksichtigt. Des Weiteren nehmen wir Einschätzungen des Büros und die Hinweise der Stadt Osnabrück im Übrigen heute ebenfalls zur Kenntnis, wonach Neubaupläne eine Bebauungsplanänderung bedeuten würden, die erhebliche Zeit kostet und die Sanierung, die sich, wie erwähnt, in den Leistungsphasen 5 und 6 befindet, die kostengünstigste Variante ist. Und eines habe ich in diesem Prozess zentral lernen dürfen, dass, wenn doch vieles im Baugewerbe unklar und unsicher ist, ist eines doch sehr sicher. Zeitverlust und Verzögerung kosten enorm Geld. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb haben wir als FDP-CDW-Gruppe beschlossen, die schwere, aber verantwortungsvolle Entscheidung mit aller Konsequenz vorzuführen. Denn eigentlich haben wir heute, komme zum Ende, André, eigentlich nur eine Vorlage zur Kenntnis genommen, würden aber den vorliegenden Antrag der CDU genauso ablehnen wie in der Vergangenheit eben auch. Dabei berücksichtigen wir die Prüfung und sind im weiteren Prozess offen für konstruktive und kostensenkende Ideen. Wir sehen aber von möglichen kostensteigernden und nicht notwendigen Vorhaben, die zu Verzögerung führen würden, grundsätzlich ab. Ich danke für Ihre Geduld.
Vielen Dank.